Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Online-Geister, Thema der Sendung.
Hallo und willkommen zurück bei den Online-Geistern für die Podcast-Hörer und hallo, willkommen zurück auf Radio Korax.
Unser Thema der Sendung heute, Game of Thrones. Und
ja.
Tristan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine Geschichte mit der Serie durchaus gehabt. Also jahrelang
auf jeden Fall
gern geschaut.
Vielleicht zuerst, also wir nehmen auf, bevor die letzte Staffel ausgestrahlt wird, Folge. Ausstrahlungszeitpunkt, glaube ich, sind schon 2 Folgen nächste Staffel raus. Also die Staffel können wir nicht spoilern, weil wir die Folge noch nicht gesehen haben und nicht draußen sind. Wir werden jetzt nicht aktiv die ganze Geschichte nacherzählen, aber wir können jetzt nicht verhindern, dass uns mal was rausrutscht. Wir werden nicht aktiv darauf achten, dass wir irgendwas verheimlichen, also Spoilerwarnung.
No. Liebe Hörer, wenn ihr Game of Thrones noch nie gesehen oder gelesen habt, wir werden Dinge der Handlung zwangsweise mit erzählen. Also an der Stelle bitte die Folge entweder aufheben und später hören, wenn ihr die Serie gesehen habt, oder auf eigene Gefahr weiterhören.
Okay, ja, jetzt, du hast eine Geschichte mit der Serie.
Ich wollte eigentlich nur einen kleinen atmosphärischen Einstieg geben, weil ich mit Game of Thrones durch ein Ambivalenzverhältnis habe. Also am Anfang habe ich es sehr positiv gesehen, einfach dadurch, dass es halt ein guter Freund mir empfohlen hatte. Der hat zu der Zeit in Paris gelebt. Ich war mit meiner Partnerin dort im Urlaub gewesen. Wir waren halt bei ihm, haben halt einfach so abends immer zusammen die Serie geguckt. Das war einfach so mit Freunden eben was machen. Und das waren so die ersten paar Staffeln. Die waren ja in dem Vergleich zu aktuell teilweise noch eher mild gewesen, was so ein paar Sachen anging. Aber dadurch habe ich eigentlich durchaus ein positives Verhältnis gehabt. Das hat sich aber, finde ich, seitdem so ein bisschen steinig entwickelt. Mit mal gute Staffeln, mal schlechte Staffeln. Aktuell ist es für mich, ich bin verhältnismäßig neutral eingestellt. Wie ist es bei dir so?
Ich glaube auch von dir mal die ersten beiden Staffeln mal zur Ansicht bekommen. Und
oh, okay.
Ich meine, das warst du gewesen.
Mann, kennen wir uns schon lange.
Ja, schlimm, ne? Und habe die erste Folge geguckt und sofort gemerkt, okay, das ist meine Serie. Da gefällt mir einfach generell alles dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das irgendwann mal langweilig wird. Habe dann die sofort so schnell wirklich die ersten beiden Staffeln durchgeguckt, sind sich auf die dritte Staffel gewartet.
Scheiß Binge-Watching, ne?
Die dann komplett, also sofort eine neue Folge draußen war, die sofort geguckt. Mir dann auch alles, was erschienen ist, auf Blu-ray geholt. Dann nochmal geguckt und mit Audiokommentar nochmal geguckt. Mir sofort die Bücher besorgt und die alle durchgelesen, bis ich jetzt auch im Warten auf das 6. Buch bin. Und es ist mir nicht langweilig geworden, auch wenn es jetzt gerade vereinzelt in der 6. und gerade in vielen Stellen der 7. Staffel ein paar Dinge gab, die ich jetzt nicht mehr so toll fand, wo ich mir gesagt habe, okay, da merkt man, die wollen irgendwie was machen, was nicht so ganz funktioniert und so unstimmig ist, hat es mich aber doch immer dabei geblieben. Und auch wenn ich so, also schnell habe ich gemerkt, bei der vorletzten Folge der 7. Staffel, die mir so von vorne bis hin überhaupt nicht mehr gefallen hat, hatte ich, okay, mal gucken, wo sie hingehen. Und die letzte Folge der 7. Staffel fand ich wieder richtig gut. Also es ist auch so ein Auf und Ab, aber ich bin echt gespannt, wie sie es jetzt zu Ende bringen, und dann werde ich eben auch noch auf die Bücher warten, die bestimmt nochmal was ganz anderes machen, auch wenn das Ende vermutlich ähnlich sein wird.
Ich muss sagen, für mich war so der Tiefpunkt eigentlich Staffel 4 und 5 gewesen, denn ich fand, nach der Red Wedding war irgendwie erstmal so ein Vakuum gewesen.
Ja.
Das zum einen. Und ich fand, ab der 6. Staffel haben sie ja dann nicht mehr nach dem Buch das Ganze verfilmt. Da hast du schon einen Bruch irgendwie gemerkt im Stil der Serie, fand ich zumindest.
Aber so die Art und Staffel Weise. Hatte auch eine der besten Folgen, die jemals in irgendeiner Fernsehserie gelaufen ist. Battle of the Bastards.
Ah ja, obwohl ich sage, also ich meine, also war gut gewesen, aber ich fand trotzdem so, für mich war die gesamte, also ab der 6. Staffel hast du halt schon eher so diese Serialisierung, dieses typische TV-Ding ein bisschen mehr gemerkt, als es halt vorher war. Aber mal generell gefragt, was war für dich so der ausschlaggebende Punkt? Ab wann hast du gesagt, Game of Thrones, so, das ist ein super Ding? Gab es da so diesen einen Moment für dich?
Komplett die erste Folge eigentlich.
Okay, das ist eine bestimmte Stelle dort. Ich meine, das wollen wir natürlich, aber ich glaube,
ja,
das war 2011, also ganz ehrlich, Leute.
Wenn ich die erste Folge nur erzähle, also ich hatte einmal das Moment, okay, es könnte sehr interessant werden, als ich das Cold Open schon, als die erste Szene, sowohl im Buch als auch in der Serie, sind ja die drei von der
Night's Watch,
die oben im Norden Opfer der White Walker sehen. Und dann merkt man, okay, der Stil gefällt mir, der ganze Produktionsvalue der Serie ist sehr hochwertig und es scheint irgendwas Mysteriöses zu sein in einem mittelalterlichen Setting. Generell schon mal mein Ding. Und dann werden die ganzen Charaktere im Laufe der ersten Folge vorgestellt, die auch für auf der gesamten Serie wichtig werden. Die ganzen Starks, die Lannisters, die Nebencharaktere, die da auftauchen. Und die haben mir alle sehr, sehr gefallen, weil alle auf ihre Art und Weise unterhaltsam, sympathisch bis hin zu Identifikationsfiguren. Und dann endet es eben mit dem Knall, dass die Königin eine Affäre mit ihrem Bruder hat und den bis dato ja eigentlich Point-of-View-Charakter Bran Stark aus dem Fenster schubsen, ist vermutlich tot. Black, Ende erste Folge. Hm. Wow, okay, ich musste sofort weitergucken und hab bis dahin halt nicht mehr aufgehört.
War also bei mir ähnlich. War bei mir ähnlich. Ich habe mich nur von einer komplett anderen Seite ausgenähert. Ich bin kein großer Fan von Fantasy, Mittelalter, sonst was. Und auch der Anfang hat mich persönlich eher kalt gelassen, weil das so ein Klassiker war. Hast du halt häufig schon gesehen. Es ist irgendein mysteriöses Ding und am Ende lösen sie es gar nicht oder scheiße auf bei vielen Serien, weil die einfach nicht durchdacht gewesen sind, die meisten Serien in der Hinsicht. Das war so dieses, ja, wir brauchen irgendwie so Big Baddie im Hintergrund, der die gesamte Zeit so irgendwie mitläuft. Also auch genau dieser Moment mit aus dem Fenster geflogen, wo ich dann gesagt habe, okay, könnte interessant sein. Und in der gesamten Folge, das ist durchaus sehr realistisch gehalten wurde. Ich meine, inzwischen haben wir auch fliegende Drachenzauberei und sowas, aber ich fand gerade die ersten Staffeln waren sehr realitätsnah. Die haben
damit gewartet. Es dauert ja bis zum Ende der ersten Folge, dass überhaupt irgendetwas passiert, was in unserer echten Welt nicht möglich wäre auf die Art und Weise.
Oh ja, aber vielleicht erstmal für diejenigen, die mit Game of Thrones weniger was anfangen können, kurz ein paar Eckdaten. Serie basiert auf der Buchreihe Ein Lied aus Eis und Feuer, beziehungsweise A Song of Ice and Fire, des Autors George R.R. Martin oder George Raymond Richard Martin.
Gut, dass du die beiden Vornamen kennst, die hätte ich jetzt nicht sagen können.
Ich habe es extra mal nachgeschlagen. Oder wie er bei Fankreisen auch genannt wird, Grimm, einfach die Initialen.
Georgie Boy.
Für mich ist auch das, wenn du ihn da besser kennst.
Nein.
Und aktuell die Bücher, auf der die Serie basiert, eben das Lied aus Eis und Feuer. Aktuell gibt es 5 von 7 Bänden. Das heißt, die Serie ist auch inzwischen weiter, als es die Bücher sind. Und die Bücher, angefangen hat George R. R. Martin 1991 mit dem ersten Band zu schreiben. Und 1996 hat den ersten Band veröffentlicht. Also er hat schon für das erste Buch 5 Jahre gebraucht.
Hat noch keiner drauf gewartet, weil keiner wusste, dass es kommt. Jetzt warten wir inzwischen schon 7 Jahre auf den 6. Teil von den geplanten 7. Band 5 ist 2012 erschienen und ich habe letztens jemanden sagen können, lass dir Zeit mit dem Lesen der Bücher, wenn du jetzt anfängst und sobald du durch bist mit dem 5. Buch, musst du dich auch in die Warteschlange stellen und warten auf das 6.
Aber da hat die Serie, die seit 2011 läuft, es wesentlich schneller hinbekommen. Da auch, also Produzenten der Serie, David Benioff und D.B. Weiss, wie sie zumindest in den Credits mal genannt werden. Und Zuschauer haben sich entwickelt von im Schnitt 9,3 Millionen in der ersten Staffel, so als Median.
Pro Folge.
Genau, pro Folge. Zur 6. Staffel 25 Millionen. Es ist eine deutliche Entwicklung. Also das ist im Grunde fast verdreifacht.
Gibt es irgendeine Serie, die im ähnlichen Bereich ist?
Also
es gibt
Serien, im Normalfall eigentlich immer umgekehrt. Je länger so eine Serie läuft, umso weniger schauen es in der Regel. Also hier hat es wirklich eigentlich komplett gegen den Trend gearbeitet.
Damit werden wir auch gleich beim Prinzip Hauptkern unserer Sendung, das Marketing, scheint ja funktioniert zu haben, was die für uns gemacht haben. Also generell muss man sagen, das ist erstmal eine sehr hochwertige, unterhaltsame, durch und durch gute Serie. Also selbst wenn einige Folgen abgefallen sind, ist es immer noch im Längen besser, als was viele andere Serien regelmäßig abliefern.
Oh ja, also ich meine, innerhalb der Serie kannst du meckern, aber ich finde so im Vergleich zu anderen Serien ist gut. Also da muss man wirklich auch, glaube ich, mit zweierlei Maß messen. Ich mache es immer gerne bei Star Wars Filmen, auch bei zum Beispiel der Sherlock-Serie. Also halt im internen Vergleich untereinander und im externen Vergleich. Also selbst die schlechteste Sherlock-Folge ist noch viel besser als vieles, was so im normalen Fernsehen läuft.
Sie ist anschaubarer, unterhaltsamer, ja. Also aber auch länger und zieht sich mehr, egal.
Aber es sind ja ähnliche Phänomene, die dann einfach mit entstanden sind. Und da haben wir auch einfach mal uns basierend auf einer Liste von onlinemarketing.de ein bisschen abgearbeitet. Ich habe noch ein paar Ergänzungen mit vorgenommen, was eigentlich das Marketing um Game of Thrones richtig gemacht hat und auch eben gleich, damit wir auch unseren Bereich mit Marketing, sowohl Netzkultur als auch Marketing mit reinnehmen können, damit ihr auch gleich den Mehrwert bekommt, was eigentlich so die Takeaways, die ich fürs Marketing dort machen kann. Also, ist ein bisschen längeres, deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach nur von oben nach unten durch. Also, Nummer 1, Partizipation.
Die Fans beteiligen sich. Die Bücher hatten ja schon eine feste Fangemeinde, bevor überhaupt die Serie erschienen ist und damit sind schon viele in die Serie eingestiegen.
Der große Unterschied ist halt eben, andere Studios, merke ich gerade bei Paramount mit Star Trek, also genau gesagt Star Trek Discovery oder STD, wie es fanintern genannt wird, ist schon eine deutliche Aussage, wie toll man die Serie findet. Ist bewusst mit dieser Geschlechtskrankheit Assoziation gewählt worden. Ich glaube, DSC ist das offizielle Kürze, aber halt eben das Beispiel oder aktuell, was Disney mit Star Wars macht, die haben sich auch viele Fans erzürnt. Und das muss ich sagen, hat Game of Thrones, auch wenn die Sachen anders gemacht haben, haben sie es aber immer auf Augenhöhe auch mit den Fans gemacht. Das ist dann später nochmal ein Punkt. Aber halt Haupt-Takeaway hier, also was kann man sich daraus mitnehmen? Baut eine Community auf, bindet die Leute auch emotional ein. sorgt dafür, dass sie sich als Teil des Ganzen fühlen und nicht nur von oben herab behandelt werden, von hier hast du mal was an Story-Element oder hast du mal eine Figur, auf die du schon ewig gewartet hast, die machen wir aber bewusst scheiße, sondern eben nimm die Leute mit. Du hast Fans, die auch teilweise für umsonst bereit sind, viele Sachen zu machen. Das ist eine super Gelegenheit und das führt uns auch direkt zum zweiten Punkt, wie du auch mit den Leuten umgehen solltest. Genau. Das hat eben damit zu tun, dass die Serienmacher selbst Jahre bevor die Show ins Fernsehen kam und kurz nachdem sich HBO die Rechte gesichert hat, sind die Verantwortlichen auf die Fangemeinden zugegangen, haben sie eingebunden und ihre Sprache zu sprechen gelernt. Also mit anderen Worten, dieses Einbinden hatten wir ja gerade schon und jetzt noch ergänzend daraus, auch dann als Takeaway, eine Strategie zu machen. Also halt bewusst, konsequent, nicht nur mal hier mal einen Feuerwerkskörper, da einen Feuerwerkskörper zünden, sondern konsistent, durchgängig das Ganze zu machen, mit den Leuten zu interagieren. Und das gibt es zum Beispiel auch, oder gab es früher bei Star Trek zum Beispiel extrem oft, da gab es Scientific Advisors, die haben dann die Serie beraten, dass halt die gesamte Physik bei Star Trek auch stimmt, weil die Fans bei Star Trek halt immer sehr, sehr stark auf die Korrektheit geachtet haben, dass das Ganze halt auch in der Realität funktionieren könnte irgendwie. Und das führt uns auch direkt zum dritten Punkt, Authentizität.
Auf Anfang an sind die Verantwortlichen auf Augenhöhe mit den Fans, wie man eben gehört hat, haben mit denen gesprochen, haben sich die Meinung aktiv erfragt, haben die einbezogen, haben auch nach Entscheidungen danach ausgerichtet. Und damals eine der vielen Schwierigkeiten, mit den Fantasy-Adaptionen zu kämpfen haben, die kritischen Fans, weil bei Fantasy, da nörden sich einfach viele sehr tief in das Thema rein.
Ja, siehe Herr der Ringe, das wurde ja immer als unverfilmbar bezeichnet.
Wobei ich das einen der wenigen Beispiele finde, wo ich die Filme deutlich besser als die Bücher finde.
Ja, aber es wurde ja auch immer so als
klassische Kritik. Aber sie haben Tom Bombadil rausgelassen.
Ja, man kann sich immer über was beschweren, aber ich meine, klar, ich bin auch großer, also ich muss sagen, Herr der Ringe finde ich auch gut. Das ist so eines der wenigen Fantasy, wo ich auch sagen kann, kann man auch wirklich gut anschauen. Aber da geht es halt einfach eben den Konsumenten gegenüber offen sein, sie ins Boot holen, ihnen eine Stimme geben. Das ist eben auch eben konsequent fortgeführt von den vorherigen Punkten, aber halt einfach dieses authentische mit einbinden und das halt eben nicht eine ganz merkwürdige Interpretation ist, das halt komplett gegen die Mehrheitsmeinung deiner Fans stößt. Also gibt ja so manchmal Figuren aus Büchern dann in die Serien überführt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Es wirkt so wie jemand, der eine Maske aufhat, aber nicht diese Figur ist. Hm. Das hat man eben versucht zu vermeiden. Denn gerade das Storytelling, da werden wir dann beim nächsten Punkt auch,
ja, ist natürlich bei einer vielleicht Geschichte wichtig. Ja, vielleicht erklären, wie du hast das im Marketing-Kontext meinst. Also Inhalt der Serie, ja klar, da wird eine Geschichte erzählt. Es basiert auf Büchern. Es gibt eine Geschichte, mehrere Handlungsstränge, die sich verknüpfen, wieder auseinandergehen, beendet werden, offen sind.
Und das ist an sich schon mal sehr, sehr wichtig. Also prinzipiell, das auch als Haupt-Takeaway, habt eine gute Geschichte. Also Storytelling ist Marketing einfach schon mal wichtig. Gerade, also wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst, in dem Fall kann man es ja als Produkt bezeichnen, dann ist das Produkt ja schon die Geschichte, das zum einen. Aber halt diese Geschichte auch rüberzubringen, ist ja auch wichtig. Also du kannst halt eine super Geschichte haben, aber wenn du die schlecht verkaufst, da gab es auch so ein paar Sachen, Filmplakate haben dann zum Beispiel das Ende von manchen Sachen gespoilert. Und das ist schlechtes Storytelling. Also es ist eine gute Geschichte, aber einfach scheiß übertragen. Ich meine, denk an die Realverfilmung von Avatar, Herr der Elemente. Das war eine scheiß Verfilmung gewesen. Die TV-Serie, die Zeichentrickserie, die war super gewesen, man hat das aber schlecht übertragen. Das ist halt eben auch der Punkt Storytelling. Game of Thrones macht das halt sehr schön, indem sie halt viele Elemente, viele Medien miteinander verbinden, hier und da mal einen kleinen Spoiler setzen, ein Bild irgendwo reinpacken und halt eben auch mit viel Interpretationsspielraum. Ja. Also so auch so sehr emotionale Trailer zum Beispiel reinpacken. Das macht Disney ja zum Beispiel auch immer sehr, sehr gut. Aber halt eben dadurch wenig verraten, aber vor allem halt die Leute dadurch eben emotional einbinden.
Und das passiert auch, eben auf Social Media.
Und das ist halt vor allem durch professionelles Community Management geprägt. Also das ist jetzt wieder so ein klassisch mein Tagsgeschäft. Social Media Management, Community Management und wie kann ich halt die Leute gut integrieren. Also halt eben über bewusst gestreute Spoiler. Disney-Filme, unter anderem Star Wars, macht das eigentlich auch ganz gut. Also wo man sich auf der einen Seite zwar den Zorner-Fans aufgelandet, aber ich finde die Trailer, ich war von den neuen Filmen bis auf Rogue One kein Fan gewesen, auch wenn ich ein alter Star Wars-Film bin. Ich bin wirklich seit frühester Kindheit. Ich darf mir da auch ein paar Sachen mal rausnehmen, zu kritisieren, glaube ich. Also ich bin nicht nur so ein Pseudo-Fan, ich habe da wirklich sehr viel Zeit und Geld investiert.
Okay, das weiß ich,
aber und nur Emotionen.
Weil du darin Emotionen, Zeit und Geld investiert, das macht dich das, befähigt dich, berechtigt also, dich, das mehr Kritik blöde zu Formulierung. Üben.
Nein, aber ich würde nur sagen, ich habe zumindest ein bisschen mehr Ahnung als andere Leute von der Thematik, behaupte ich jetzt. Das heißt nicht, dass andere Leute nicht auch kritisieren dürfen, aber egal. wir wollten es ja mit Game of Thrones auseinandersetzen. Und
aber da sagen, auch dieses
Geld Trailer haben sie aber immer gut gemacht bei Star Wars.
Ich habe die Bücher gelesen. Ich darf mehr kritisieren Game of Thrones als du. Du hast eine Serie geguckt. Ja, du bist ein Serien, ne?
Das sag ich auch. Ich bin so ein Serienschauer. Ich habe die Bücher nebst gelesen, deswegen.
Was? Du hast die Bücher nicht
gelesen? Nehme ich mir da auch jetzt keine Sachen raus.
Da weißt du eigentlich, dass sie Lady Stoneheart rausgelassen haben aus der Serie. Ja, Lady Stoneheart, einer der wichtigsten Charaktere, kommt in vielleicht zwei Kapiteln vor.
Habe ich gehört, hätte ich als Idee auch gar nicht schlecht gefunden, aber an vielen Stellen muss halt eben auch Abstriche irgendwo machen. Das ist immer auch wie bei Storytelling, dass ja zum Beispiel auch der Einfachheit wegen verschiedene Huren aus den Büchern dann zu einer Figur zusammengefügt haben, die auch so ein bisschen als Identifikationsfigur, diese
Ross. Ja, im Prinzip ein neuer Point-of-View-Charakter für einige Szenen und damit haben sie ein paar Hintergrundcharaktere, die teilweise auch namenlos war, zusammengelegt in einen Charakter, den es so in den Büchern gar nicht gab,
also einfach,
der aber super funktioniert hat.
Ja, einfach ein bisschen angepasst und zusammengefasst. Ja. Okay, aber dann, ansonsten halt eben für Aufsehen sorgen,
Standardmarketing
einsetzen,
das machen das ist echt Klassiker. Viele,
Aber sowas wie den damaligen US-Präsidenten Barack Obama haben sie exklusiv die 6. Staffel zum Vorabschauen gegeben.
Bestimmt gefreut, da bin ich auch im Präsent gewesen.
Ja. Ed Sheeran haben sie ja gleich einen Gastauftritt gegeben in der Serie.
Plus kontrovers, das fanden ja ein paar Leute ziemlich dämlich, dass da plötzlich Ed Sheeran am Lagerfeuer sitzt.
Ja, aber es ist auch nur, wenn du den kennst, weißt du, wer es ist. Aber ich fand, in der Serie hat er mich nicht gestört, war gut eingebunden, Punkt.
Er hat ja auch sowas halt leicht mittelalterliches in seinem Auftritt.
Also, ja, aber einfach dieses konsistente Einbinden.
Das ist nicht Lady Gaga, das hätte irgendwie nicht so reingepasst, wenn die da gesessen hätte.
Aber einfach eben so klassisch, nutze Influencer, Meinungsmacher, bleib nicht in deiner eigenen Filterblase, sondern geh halt auch mal raus auf andere zu. Dann Nummer 7, Kundenbindung auf verschiedenen Kanälen, also vor allem
Gimmicks einsetzen. Vorigen Sachen, ja.
Ja. Auf Augenhöhe kommunizieren, das sind wir jetzt dann die Ergänzung vornehmen. Also,
hast du nicht eben schon mal gesagt? Vielleicht kannst du ein bisschen differenzieren.
Das hatte ich vorhin schon mal kurz mit erwähnt gehabt, aber jetzt dieses eben ganz wichtig, nicht von oben herab zu kommunizieren, sondern wirklich mit den Leuten. Kommunizieren mit anderen Aspekten, akzeptiere Input der Leute und tu nicht so, als wüsstest du es besser. Im Normalfall, also mindestens Input, es ist immer dieses neutrale Aufnehmen von Inhalten. Andere Leute können auch gute Ideen haben. Und das ist, denke ich, bei Game of Thrones wurde das eigentlich immer ganz gut umgesetzt. Dass auch einfach so ein Input mitgenommen wird und dass der auch umgesetzt werden kann. Dadurch natürlich auch ganz wichtig, Interaktion.
Das ist eine Sache, die ich vorher gar nicht erst durch dich, durch die Recherche rausgefunden habe, dass die Produzenten oder die HBO auf der gesamten Welt verschiedene eiserne Throne verteilt hat. Also das Prop, die Requisite, die so aussieht wie der eiserne Thron, der Iron Throne, um den es ja hauptsächlich geht in Game of Thrones, angeblich sechs Stück davon in der ganzen Welt verteilt haben.
Ja.
In England, in Brasilien, in Spanien, in Schweden, größtenteils hauptsächlich Europa plus Brasilien. Die wurden bereits gefunden und sollen noch irgendwo zwei geben, wobei ich auch in den Kommentaren Diskussionen gesehen habe, vielleicht sagen die nur, dass es sechs sind, damit Leute rausgehen, weil es sind wirklich nur die vier, die schon gefunden wurden.
Aber damit eben Leute drüber reden.
Leute reden drüber, es ist noch nicht abgeschlossen, es geht immer noch weiter und wenn die gefunden hat, kann man coole Fotos davon machen, auf Social Media posten, zack, Reichweite. Richtig gemacht.
Und weitere Interaktionsmöglichkeiten, die es da gibt, es gibt zwei Dokus, einmal diese Dokurei After the Thrones, das ist eine Live-After-Show-Sendung in den USA, die lief jetzt nur 2016, wurde dann halt wieder abgesetzt.
Staffel, ja.
Aber es gibt den Thronecast, wie ich dachte, ein Podcast, aber es ist auch eine After-Show-Sendung im Vereinigten Königreich, läuft seit 2011, also hat alle Staffeln begleitet.
Ich kenne ihn nichts von Stranger Things, da wusste ich gar nichts von und da kam, nachdem ich bei Netflix die letzte Staffel durch hatte, nach der letzten Folge ging es plötzlich weiter mit fünf, glaube ich, kleinen Talkrunden mit Darstellern und Autoren der Serie, die wir darüber gesprochen haben. In die ähnliche Richtung geht dann auch Thronecast.
Ja, hatten sie auch bei Doctor Who zum Beispiel mehrere Staffeln gemacht, gerade so
Confidential.
Genau, die Confidentials. Das war vor allem während Matt Smith dort Doktor gewesen ist. Da gab es halt auch mal so diese, ich glaube, halbstündige war das dann Zusammenfassung gewesen, was so danach passiert ist. Aber eben als Takeaway, gibt einen Blick hinter die Kulissen, dass sie dort irgendwie Teile haben. Versucht nicht alles irgendwie zu verheimlichen, sondern nimm sie mit.
Und zeigt auch, dass die Macher der Show Nerds sind. Also D&D, also David Benioff und D.B. Weiss heißen bei den sowohl Kollegen von ihnen, also den Schauspielern und den anderen Mitarbeitern der Sendung und auch den Fans irgendwann D&D, was nicht ganz unzufällige Anspielung an das bekannteste, größte Fantasy-Rollenspiel der Welt ist, Dungeons & Dragons. Die waren halt vorher schon Riesenfans der Bücher.
Denn es gibt auch diese Urban Legend, dass Grimm, also George R. R. Martin, sie gefragt haben soll, als sie auf George R. R. Martin zukamen, um Game of Thrones als Serie zu produzieren, soll er sie wohl gefragt haben, wer ist Jon Snows Mutter? Wenn ihr mir das befriedigend beantworten könnt, dann dürft ihr die Serie produzieren. Sie haben es wohl befriedigend beantworten können.
Denn sie dürfen
die Serie produzieren. Sie sind ja die Produzenten geworden.
Und jetzt hat man die Serie schon gesehen, wer die Mutter ist. Und das, ja.
Ja, das würden wir jetzt nicht spoilern, aber als Takeaway an der Stelle nur Begeisterung, Engagement. Also die Leute, die das Ganze produzieren, man sollte auch merken, dass die Serie lieben. Das ist nicht, wie ich habe das auch gerade wieder als Problem mit Star Trek Discovery zum Beispiel. Da ist bekannt, dass in dem Fall CBS, die Rechte halt haben an dem Star Trek dort, dass sie es eigentlich nur machen, um ihre All-Access-App zu bewerben. Mhm. Also quasi, ja, ist doch bekannt, Star Trek, ja, kann man doch unsere Subscriber in die Höhe treiben. Zumal halt eben auch der Akt oder bis dato damalige Chef, der war dann durch die MeToo-Kampagne auch gegangen, der hat halt damals Star Trek erst begraben, um es 10 Jahre später wieder hervorzuholen. Also naja. Das wirft alles ein bisschen schwieriges Licht drauf, aber
da sind die deutlich sympathischer.
Ja, auch, auch ganz wichtig.
Ein Nerd, der sich sehr mit der Franzose beschäftigt hat, ist der YouTube-Kanal Malek, Franzose, der sich überlegt hat, wie würde eigentlich das Game of Thrones-Intro klingen, wäre Game of Thrones ein Anime. So klänge das Intro von Game of Thrones, wäre Game of Thrones ein Anime, hat sich zumindest Malek überlegt, französischer YouTuber. Und damit sind wir wieder zurück beim Thema.
Online-Geister. Thema der Sendung.
Fragen aus der Bevölkerung.
Genau, denn jetzt widmen wir uns dem Phänomen Game of Thrones. Das Anime-Intro war ja schon ein schönes Beispiel dafür, was so interaktiv von der Fangemeinde auch gemacht wird. Und ich habe in meinem Seminar Management 4.0 einfach mal kollaborativ Meinungen gesammelt. Das war gleich in so eine kleine Übung eingebettet. Und die Leute haben dann einfach Fragen gestellt. Unter anderem,
welche Frauenstereotypen gibt es oder Stereotypen generell? Da kamen relativ viele Frauenstereotypen.
Genau, also ich habe jetzt einfach mal ein bisschen gesammelt, wenn du noch Stereotypen, weiß man klar, es gibt irgendwo Stereotypen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der 4. Staffel an diesen Spanisch-Latino angehauchten denke, was war das,
Dorn, Oberyn, oder? Oberyn. Aus genau. Dorn.
Ich fand, er war ja so ein bisschen Klischee-Südländer irgendwie gewesen, fand ich zumindest.
Na, Dorn an sich ist so halt so die Mischung aus Süditalien, Spanien, Portugal, Nordafrika in der Game of Thrones Welt.
Genau, und ich fand es auch, zum Beispiel die Dothraki sind für mich auch so ein bisschen Stereotyp, das übliche Reiter-Kriegervolk. So
Krieger-Nomaden.
Ich sag mal, irgendwo lässt sich das nicht vermeiden. Ja. Orks gibt es auch so gut wie gefühlt in jeder
Fantasy-Variante. Es sind Stereotypen aus dem Grund, und wenn die auftreten, hat man halt sofort eine Assoziation mit dem, was es ist. Und diese Erwartungen können dann bestätigt oder mit gebrochen werden. Was in beiden Fällen zu einer Handlungs- oder plotspezifischen Befriedigung beim Zuschauer führt.
Genau. Wir haben aber trotzdem mal so ein paar Stereotype einfach zusammengesammelt.
Das studiere ich denn den Scheiß.
Ja, stimmt.
Die klassische Hure, das wäre einmal Ross, die ja als Hure relativ sympathisch ist, in den ersten 3 Staffeln auftritt, aber was jetzt da nicht auftaucht, Sybil Kickley war die Schauspielerin, wie hieß die?
Ach ja, die Geliebte von dem Tyrion.
Von Tyrion.
Genau, die war ja auch eine deutsche Pornodarstellerin ursprünglich gewesen.
Jetzt fällt mir verdammt nochmal der Name des Charakters nicht ein. Die taucht auf jeden Fall auch im Buch auf.
Schreibt uns einfach, wie sie hieß, wir finden es gerade auf
Anhieb nicht mehr. Es ist so viel,
ja, genau.
1000 Sprechrollen. Halt ohne Übertreibung über 1000 Sprecher. Ja, ich
meine, meldet euch bei uns, wenn ihr den Namen wisst, könnt ihr bei uns was gewinnen.
Die ja
info@onlinegaster.com.
Wir haben zu Beginn Spoilerwarnung gegeben, hier nochmal zur Sicherheit, die ja zu Beginn auch sympathische Hure schien, die auf Tyrions Seite war und sich dann bei der erstbesten Gelegenheit verkauft hat, wie Klischee, Stereotyp, die Hure, die sie halt ist.
Ja, und da gibt es halt, also vor allem was die Frauenrollen angeht, auf der einen Seite die Hure, auf der anderen Seite aber auch beinharte Assassinen, das ist ja aktuell Arya Stark, die so in diese Richtung geht, trainiert wurde.
Ja, langsam Attentäter,
sowas in die Richtung.
Von Tomboy, burschikosem Mädel, die nicht in das typische Lord-Tochter, also Adling-Tochter-Klischee reinfallen möchte, sich rauskämpfen.
Ja, dann nicht von, so diese Unschuld vom Land ist, wie die Sansa Stark früher,
die sich ja in der Rolle auch sehr wohl gefühlt hat.
Sie wollte dieses Prinzesschen halt sein.
Ja, genau, hat nicht ganz geklappt. Und
Ja, es wurde ja auch vergewaltigt und all sowas. Also das kann ja einen Charakter dann schon formen. Aber es war ursprünglich ja diese Unschuld vom Lande gewesen, fand ich ja zumindest als Klischee, die Sansa ursprünglich. War ja auch, ich glaube, 14 Jahre oder so alt. Also im Buch
in
und
der
auch
Serie,
als Schauspielerin.
Im Buch beginnt sie im Alter von 11.
Oh, okay, noch krasser.
Und soll mit 12 heiraten.
Aber zum Beispiel Mittelalter halt, ne? Aber auch die Lannister-Kinder, also gerade der Tommen und die Marcella, muss ich echt nachschlagen. Die waren ja, also die kleinsten Kinder von denen, die waren ja eigentlich auch erst so ein bisschen unschuldig, ein bisschen behütet einfach gewesen, bis sich das dann auch entwickelt hat.
Die kleinen
hat.
Babys vom König, ne?
Ja, die Babys halt. Die gab es auf der einen Seite, die Unschuldigen, gab es auch beinharten Schlägertypen, wenn ich an Brienne of Tarth denke, die ja in Star Wars auch die Captain Phasma verkörpert hat, die Schauspielerin.
Generell super sympathische Frau.
Und
wieder der Name nicht ein, wie sie heißt.
Nachschlagen.
Sie ist Brienne.
Figur,
mich immer Brienne
Figur,
bleiben.
Die Figur Brienne of Tarth.
Die sich mit dem Kingslayer im Schwertkampf misst. Und Ygritte, deren bekanntes Zitat, you know nothing, Jon Snow, wo als Jon Snow in der 3. Staffel in den Norden kommt und da die auf die Wildlings trifft,
und
erstmal
im Norden kommt.
Cave Sex! Um das Lied von vorhin mal zu zitieren. sich erstmal damit abfinden muss, dass hier diese Frauenklischees nicht existieren, die er aus dem Süden kennt.
Und gerade zu Frauenstereotypen gibt es immer noch ein wunderschönes Interview mit George R. R. Martin, wo er gefragt wurde, woher er denn so gute Frauenfiguren, so tiefgründige Frauenfiguren schreiben kann. Und er dann darauf erwidert hat, naja, ich arbeite unter der Vorstellung, dass Frauen auch Menschen sind.
Was selbstverständlich sein sollte, man merkt aber oft, dass viele Autoren es einfach nur, wir sollten vielleicht eine Frau noch reintun. Bing!
Ja, und den Bechdel-Test werden sie auf jeden Fall bestehen. Weißt du noch, worum es da ging?
Bechdel-Test, ja, Comicstrip, ich weiß nicht, von wann das kam, irgendein Webcomic.
80er irgendwann.
Wo sich zwei Frauen überlegen, was sie im Kino sehen wollen. Und dann will die eine Frau nur einen Film sehen, der den Bechdel-Test, oder diesen Test besteht. Es sollen sich zwei weibliche Charaktere miteinander unterhalten. Wo schon mal sehr viele Filme durchfallen. Und die Unterhaltung soll nicht um einen Mann gehen.
Mindestens eine Minute lang.
Und der einzige Film, den sie sehen konnten, der damals lief, war Aliens, wo sich Ripley mit dem kleinen Mädchen über das Alien unterhält, was in dem Fall nicht als Mann zählt. Alle anderen Filme sind durchgefallen. Aber auch großartige Filme fallen durch. Die ursprünglichen Star Wars Filme fallen alle durch. Der Pate fällt durch. Jurassic Park fällt, ja, da gibt es auch nur eine Frau, die sich nie mit der Tochter unterhält,
ja, fallen also durch. Ich finde immer noch diese Maxime sehr gut. Wenn du einen Film anschaust und alle Geschlechter im Film austauscht und der Film immer noch sinnvoll ist, dann ist es ein guter Film.
Würde aber in so einer mittelalterlich inspirierten Welt nicht funktionieren, da dort dieser Patriarchat noch stärker ausgebildet ist und eben durch dieses Gegenwirken gegen die Stereotype bewusst Charaktere wie Brienne of Tarth, Arya Stark benutzen, die würden nicht funktionieren, wenn man plötzlich alle Geschlechter umdrehen würde.
Ein Spruch, da würde ich nämlich gleich zur nächsten Frage gehen. Ich habe gar keinen Fernseher. Was ist Game of Thrones? Also, wenn wir kurz mal zusammenfassen.
Ich habe auch keinen Fernseher, guck alle Folgen.
Ist Fantasy in einem Fantasy-Universum. Das ist nicht der Planet Erde. Das ist nicht sonst was. Also, J.R. Tolkien hat ja mal gesagt, Herr der Ringe spielt auf der Erde so und so viel tausend Jahre vor unserer aktuellen Zeit. Das ist unser Planet. Game of Thrones ist ein fiktiver Planet. Das ist nicht unsere Welt. Das ist nicht das Mittelalter. Das ist vielleicht inspiriert vom Mittelalter, vom Auto, aber das ist was komplett Eigenes. Da könnte es auch ein Matriarchat geben.
Ja,
das funktioniert
prinzipiell. Trotzdem bedient er sich dem, was wir aus Mittelalter, unserer Vorstellung des Mittelalters kennen, nämlich dass Frauen nur zum adligen Kinderkriegen, Thronfolger machen, angesehen werden von den meisten Männern, nicht alle, die meisten Männer, und dann auch verheiratet werden für politische Hochzeiten. Wenn jemand wie Brienne of Tarth auftaucht, wird die schief angeguckt von den Charakteren. Es wird signalisiert, dass das nicht normal ist, dass eine Frau in Ritterrüstung rumläuft und Schwertkampf macht.
Weil es in der Serie also etabliert wurde. Aber prinzipiell sagt niemand, dass die Serie nicht auch hätte anders sein können. Es ist eine freie Welt, das will ich damit nur sagen. Es ist eine fiktive Welt, die noch nicht mal in unserem richtigen Mittelalter spielt. Also da kenne ich noch beim Spiel Battlefront war das ja gewesen. Also nicht Battlefront 1, aber jetzt irgendwas, da war es auch so.
Star Wars Battlefront.
Nee.
Oder Battlefield?
Battlefield, sorry. Also das war halt so Weltkriegsszenario und das ist halt eben auch, schwarze Frauen, sonst was, wo sich den Leute auch drüber aufgeregt haben, was im Kontext Sinn macht, aber halt eben das spielt in der realen Welt und dann hast du irgendwie auch eine weibliche Kriegerin mit Armprothese und sonst was, die dem Ersten Weltkrieg oder Zweiten Weltkrieg gekämpft haben soll. Hat zwar im Kontext einen Sinn gemacht von diesen Storys, die erzählt wurden, aber da schaust du zumindest erstmal ein bisschen komisch, weil das ja eigentlich was Echtes darstellen soll. Aber es wurden trotzdem echte Grundzüge genommen, denn Game of Thrones basiert auf den sogenannten Rosenkriegen in England des 15. Jahrhunderts.
Ja.
Und zwar, das finde ich
auch sehr schön,
die Adelshäuser York,
Stark
und Lancaster.
Lannister.
Ist recht offensichtlich. Dann weiterfangen. Das kommen wir direkt mal nur. Wie viele Staffeln gibt es? 8. Wie brutal sind die Szenen?
Es wird stellenweise sehr explizit, aber es gibt, also wenn man jetzt ein paar Splatter- oder Gore-Filme, Horror, krasse Sachen findet, kommt man da nicht an die Grenzen.
Ich finde das ekligste bis heute, was ich dort gesehen hatte, war eigentlich dieser Kampf von Oberyn
mit dem Mountain,
wo er dann wirklich den Kopf zerdrückt. Das war
also
das
wirklich Ekligste. Kopf in die Hände nimmt, zudrückt und es platzt wie eine reife Melone.
Er zerdrückt den Schädel.
Also das ist die obere Grenze und dann von weiß nicht, kleinem Schlag ins Gesicht bis dahin kommt alles vor.
Also das ist das, ich finde, physisch Schlimmste, psychologisch gibt es viele, viele andere Sachen. Also so Psycho-Horror, finde ich, ist genauso dabei. Gerade diese ganzen Vergewaltigungsszenen oder auch, wo wir Reek, der ehemalige Zögling, ich weiß den Namen nicht mehr.
Theon Greyjoy.
Genau, Theon Greyjoy, der auch amputiert, also ihm wurde sein Penis abgeschlagen.
Er wurde über die gesamte Staffel komplett gefoltert.
Also er wird nur gequält in späteren Staffel. Hat zwar viel Scheiße gemacht, insofern ist es auch immer ein bisschen ambivalent, ob mir ihn
dazu mitleiden. Wobei da auch der Akt des Abschneidens nicht gezeigt wird.
Aber es hat immer auch noch dieser Horror, den du nicht siehst, sowohl physisch, aber vor allem auch psychisch. Das ist ein gebrochener Mann.
Und dann kämpfen halt Leute. Also wenn Drachen angreifen, dann verbrennen halt mal ein paar, Bale werden gefressen, Leute werden auch, Köpfe abgeschlagen.
Aber das ist so typisch Fantasy denn wieder. Das ist jetzt nichts, was jetzt gewaltig viel schlimmer wäre.
Na, es ist härter als Herr der Ringe. Und das ist auch Fantasy.
Ja, aber ich finde, die Schlachtszenen sind verhältnismäßig ähnlich, nur vielleicht statt FSK 12, FSK 16.
Ja, ja, genau.
Also ich finde so generell...
Die Serie ist FSK 16, man sieht vielleicht Geschlechtsteile, aber keine Erregierten. Man sieht keinen, also wenn es zum Akt kommt, sieht man ja keine explizite Penetration, wie es im FSK 18 der Fall wäre.
Es ist kein Porno in der Hinsicht.
Genau, Maximal es gibt soft. Aber ein Game of Thrones Porno, der einfach nur albern ist.
Es gibt zu allem ein Porno.
Die Milf of Dragons.
Regel 34.
Oh Gott.
Okay, dann, wie brutal sind die Szenen? Das hat mir ja gerade beantwortet. Ja, genau, also müsst ihr aber selbst entscheiden. Und welche Nachnutzung bei der Produktionsstandort
in
Nordirland,
da
also
ja,
wo der Norden Westeros spielen soll, erfahren?
Da ja Neuseeland immer damit wirbt, dass da die Herr der Ringe und Hobbit-Filme gedreht wurden, die ja die kompletten gebauten Kulissen, Hobbington, das ganze Dorf, wo die Hobbits wohnen, als Tourismusort benutzt, wird er jetzt noch touristisch ausgeschlachtet, sage ich mal so. Und ich denke, das wird bei Nordirland nicht anders sein. Die haben ja auch viele Sachen, die zeigen können. Die ganzen Studios, die man durchführen kann. Die Kings Road ist ja auch ein beliebtes Ausflugsziel, wo man wirklich Schlange stehen muss, ein Foto machen zu können.
Alternative dazu wären zum Beispiel die Star-Wars-Kulissen in Tunesien, wo man Tatooine, Luke Skywalks Heimatplaneten gezeigt hat. Das ist zwar immer mal ein bisschen zerfallen, auch ein bisschen wegen der politischen Verhältnisse hier und da. Hm. Aber es wird halt auch gerne als... touristische Anziehungsort genutzt. Aber wir müssen jetzt zeitlich ein bisschen gucken.
Ja, ich wollte nur drei Sachen erwähnen. Fans, die sich mit einer Sache beschäftigen und die ich einfach mal empfehlen wollte. Die Sexy Cripples, klar, YouTube-Kanal von Kim und Wolf Speer, ein Ehepaar, die jede einzelne Folge besprochen, meistens einen Tag, nachdem sie gelaufen sind. Preston Jacobs, ein teilweise sehr kritischer YouTuber, der sich sehr mit den Büchern beschäftigt und dann auch die Serie sehr kritisch betrachtet und so eine kleine Parodie darauf nochmal gibt. Und Alt-Shift-X, der sehr ausführlich und gut nachvollziehbar alle möglichen Trailer, Story-Schnipsel, Fan-Theorien analysiert und auf Plausibilität überprüft. Und zum Schluss noch eine Sache, die wir drin lassen können im Podcast, da ich den Macher gefragt habe. Miracle of Sound, natürlich auch etliche Game of Thrones-Lieder geschrieben und eins, das vielleicht zum Ende andeuten könnte, When Winter Comes.
Is frozen when the moors they hide away under the snow. Fingers of doom will clutch the chosen. All beasts will shiver from the lion to the crow. When winter comes, when times are starkest, when the wailing of the wolves fades with the sun, the wilds are numb, the days are darkest, the fates of many cease to rest on only one. Wolves will not hold the
they cower under eyes of blue. The rising roar, the endless cycle, turns the darkest myths of yesterday to truth. Wolves will not hold the winter over and under.
Of Sound mit When Winter Comes mit freundlicher Genehmigung von Gavin Dunn. Sucht ihn auf YouTube auch im Podcast zu hören, nicht nur bei Radio Korax. Apropos Radio Korax, wir sind zu Ende. Es geht weiter mit dem regulären Programm. Das war's für heute.
Tristan, hat mich gefreut.
Mich auch gefreut. Wir hören uns wieder nächstes Mal.
Und dann geht's um Elster.
Was?
Steuer. Erklärung.
Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.